Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode, schönen guten Abend. Günstigere Bahntickets für ein besseres Klima, das will die Bundesregierung. Aber der Bundesrat hat heute erstmal Stopp gesagt zu diesen und zu anderen Plänen aus dem Klimapaket. Was genau die Länder da wollen, das hören Sie hier. Dass es hakt beim Klimaschutz, war heute auch Thema auf den Straßen in Deutschland. Hunderttausende haben nämlich am globalen Aktionstag von Fridays for Future mitgemacht. Auch dazu hören Sie gleich mehr. In London und wenige Stunden später auch in Den Haag sind heute Angreifer auf Menschen losgegangen, haben sie mit Messern verletzt. In London sind zwei ihren Verletzungen erlegen. Was über beide Fälle bekannt ist, das sagen wir Ihnen hier. Und eine regierungskritische Journalistin wird umgebracht und die Vertrauten des Regierungschefs sollen in den Mord verstrickt sein. Das ist kein schlechter Krimi, sondern das ist die aktuelle Lage auf Malta. Was die EU jetzt tun kann und tun muss, das frage ich gleich Sven Giegold von den Grünen, der mit der EU-Beobachtermission nächste Woche nach Malta fährt. Und wie die Zeitungen von morgen diese Themen kommentieren, das hören Sie dann in der Presseschau um kurz vor Mitternacht. Das Timing könnte ein bisschen besser sein. Ausgerechnet am globalen Aktionstag von Fridays for Future stoppt der Bundesrat geplante Klimaschutzmaßnahmen. Die Länderkammer hat offenbar Bauchschmerzen, weil die Bundesregierung die Pendlerpauschale erhöhen will. Aber auch andere Vorhaben des Klimapakets werden kritisiert, unter anderem die verniedrigte Mehrwertsteuer für Bahntickets im Fernverkehr. Warum, erklärt Theo Gers.
Billigere Bahntickets, die erhöhte Pauschale für Fernpendler und die verbesserte steuerliche Absetzbarkeit von energiesparenden Gebäudesanierungen liegen damit erstmal auf Eis. All das würde den Ländern Einnahmeverluste von über 500 Millionen Euro bescheren. Und da, so Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, liege das Problem.
Niemand will günstige Bahnpreise verhindern an der Stelle. Aber es kann eben auch nicht sein, dass wir Einnahmeausfälle nur bei Ländern und Kommunen haben, zusätzliche Einnahmen durch CO2-Bepreisung, insbesondere beim Bund, landen.
Die Länder fordern vom Bund einen Ausgleich. Deshalb muss nun im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat eine Lösung ausgehandelt werden. Eigentlich sollen alle drei Vergünstigungen zum 1. Januar in Kraft treten. Ein Kompromiss müsste daher schnell gefunden werden. Aber ob es schnell geht, ist offen, weil nach der heutigen Bundesratssitzung drei andere Gesetze beschlossene Sache sind. Zunächst werden Flugtickets ab 1. Januar teurer. Zweitens passierte das Klimaschutzgesetz den Bundesrat. Es enthält die festen Vorgaben, wie viel CO2 die einzelnen Sektoren, etwa der Verkehr, die Industrie oder der Gebäudesektor, bis wann einsparen müssen. Und drittens gab es auch eine Mehrheit für das Gesetz zur Einführung eines CO2-Preises von anfangs 10 Euro. Dabei hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann eindringlich darum geworben, wenigstens dieses Gesetz auch in das Vermittlungsverfahren mit aufzunehmen. Kretschmann sind die 10 Euro je Tonne CO2, die den Liter Benzin um 3 Cent verteuern, viel zu niedrig, weil das keine Verhaltensänderung bei Autofahrern auslösen werde. Gleichzeitig werde aber die Pendlerpauschale erhöht.
Bitte erklären Sie mir mal, warum ich einer Pendlerpauschalenerhöhung zustimmen soll bei einem Preis von 10 Euro.
Die Antwort hatte Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen.
In einer Zeit, wo wir überhitzte Städte haben, muss man doch eigentlich den, der im ländlichen Raum lebt, eine Strecke auf sich nimmt, um in die Stadt zu fahren, diese Leistung anerkennen.
Erkennbar wurde, vor allem Unionsvertreter wollen sich von Argumenten wie diesem nicht überzeugen lassen.
Schweiz 80 Euro pro Tonne, Schweden 115 Euro. Der Verband der Maschinenbauindustrie Deutschlands fordert 110 Euro. Und doch hat doch niemand gehört, dass die Volkswirtschaften Schweiz oder Schweden deswegen irgendwie in die Knie gegangen sind.
Doch es blieb dabei. Über den aus Kretschmanns Sicht zu niedrigen CO2-Preis wird im kommenden Vermittlungsverfahren nicht gesprochen. Damit wird die Suche nach einem Kompromiss schwerer. Denn könnte auch noch einmal über den CO2-Preis gesprochen werden und würden so etwaige Mehreinnahmen auch in die Kassen der Länder gelenkt, fiele manchem Land sein Ja zu den heute blockierten Klimaschutzprojekten vielleicht leichter.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Theo Gers. Im Vermittlungsausschuss wollen Bund und Länder sich also einigen über die geplanten Klimaschutzmaßnahmen. Unterdessen demonstrieren in Deutschland beim globalen Aktionstag von Fridays for Future Hunderttausende für besseren Klimaschutz. Und dass einige Vorhaben des Klimapakets gestoppt wurden, das war natürlich auch Thema, hat Manfred Götzke beobachtet.
Vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule standen die Demonstranten von Fridays for Future heute Mittag, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Vor allem aber gegen das, was die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz bislang vorgelegt hat. Fast wütend kanzelte der 19-jährige Fridays for Future-Aktivist Maurice Konrad die Politik der Bundesregierung ab.
Genauso rosig, wie wir unsere Erfolge nennen könnten, genauso hässlich ist die politische Wirklichkeit. Die politische Wirklichkeit nämlich ist die der konsequenten Handlungsunfähigkeit. Die der fortlaufenden Ignoranz und die der wissentlichen Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Was aktuell passiert in diesem Land und auf der Welt, ist längst keine Untätigkeit mehr. Es ist mutwillig.
Das Klimapaket, das die Bundesregierung am Tag der letzten großen Fridays for Future-Demo am 20. September verabschiedet hat, es sei völlig unzureichend.
Und die erste Reaktion auf das Klimaschutzpaket der Bundesregierung war der VW-Cheflobby ist, Thomas Steg. Herr VW-Cheflobbyist findet das Klimaschutzpaket der Bundesregierung gut. Mehr muss ich nicht wissen. Liebe Bundesregierung!
Wie beim letzten großen weltweiten Aktionstag haben auch heute nicht nur Schülerinnen und Schüler in Berlin demonstriert. Unter den Klimastreikenden und Aktivisten fanden sich Studierende von Students for Future, Scientists for Future, Lehrer, Großeltern, Eltern, die jüngsten 6, die ältesten weit über 80. Der Tenor an diesem Freitagnachmittag mutet uns mehr zu. Pierre Bégory alias Peter Fox spielte nicht nur mit seiner Band Seed vor dem Brandenburger Tor, auch er forderte in seiner Rede wirksamere politische Maßnahmen, um die Ziele des Klimaabkommens von Paris doch noch irgendwie zu erreichen.
Ja, wir sind dran zu zeigen, dass unsere Regierung überhaupt keine Angst haben muss, ein bisschen stärkere Maßnahmen umzusetzen. Die haben einfach Angst, nicht wiedergewählt zu werden und deswegen soll erstmal alles so bleiben, wie es ist. Weil noch geht es ja ganz gut. Also wir müssen den Leuten unter die Arme greifen, den Politikern, ihnen die Angst zu nehmen, dass sie uns ruhig ein bisschen mehr zumuten können. Es kann ruhig mehr sein.
Dass der Bundesrat heute einige Steuergesetze des Klimapakets vorerst gestoppt hat, es blieb bei den Demonstranten nicht unbemerkt und sorgte ebenfalls für Kritik. Carla Remzma, Mitbegründerin von Fridays for Future Deutschland.
Zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets, das wäre eine Maßnahme gewesen, die haben sie gekippt. Sie haben dafür zum Beispiel die CO2-Steuer, die absolut unzureichend ist, durchkommen lassen und damit werden wir auf jeden Fall nicht zu einem klimagerechten Zukunft kommen.
Mehr als 600.000 Menschen sind an diesem Freitag nach Angaben der Organisatoren in Deutschland auf der Straße gewesen, in mehr als 520 Städten. Der vierte globale Klimastreik. Nicht wenige Aktivisten auf der Berliner Demo sind frustriert und enttäuscht, dass sich aus ihrer Sicht politisch so wenig bewegt hat nach mehr als einem Jahr Fridays for Future und Dutzenden Demos und Streiks. Aufhören zu streiken sei gerade deshalb keine Option, meint Student Quang Pasch.
Wir würden nicht ein Jahr lang streiken, wenn wir keine Hoffnung hätten. Wären wir alle traurig und depressiv, dann würden wir nicht auf die Straße gehen. Und dass wir jetzt einen vierten globalen Streik haben auf der ganzen Welt, zeigt, wie viel Hoffnung und wie viel Demokratie in unserer Generation steckt.
Das waren Eindrücke von Manfred Götzke von der Demo in Berlin am globalen Aktionstag von Fridays for Future. Wir schauen nach London. Erneut ist die London Bridge zum Tatort einer Terrorattacke geworden. 2 Menschen wurden getötet, weitere verletzt, als ein Angreifer am frühen Nachmittag nahe der Brücke im Herzen der britischen Hauptstadt zustach. Der Mann wurde wohl vor einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen, soll Verbindungen haben zu terroristischen Vereinigungen, so berichten es Medien. Was bislang noch bekannt ist, das fasst Stefan Lag zusammen.
Allem Anschein nach ist es dem beherzten Eingreifen von Passanten zu verdanken, dass bei dem Messerangriff in London nicht noch Schlimmeres passiert ist. Dennoch starben neben dem mutmaßlichen Angreifer 2 Menschen. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt. Der Vorfall wird von den britischen Behörden als Terroranschlag eingestuft. BBC-Reporter John McManus war zu dem Zeitpunkt der Tat zufällig auf der London Bridge und konnte den Angriff aus gewisser Entfernung beobachten.
I thought it was
Ich habe zunächst angenommen, dass dort ein Kampf stattfindet. Das sagte auch jemand neben mir. Aber dann sah man mehrere Leute, die jemand auf den Bürgersteig drückten. Die sind dann aber aufgestanden und weggelaufen. Das war zu dem Zeitpunkt, als bewaffnete Polizisten dort ankamen. Es wurden 2 Schüsse abgefeuert und die Brücke danach sofort evakuiert. Uns wurde allen gesagt, dass wir die Brücke verlassen sollten. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei durch Schüsse getötet. Der Chef der britischen Antiterrorpolizei, Neil Basu, sagte am Abend, der Mann habe eine Bombenattrappe am Körper getragen. Antiterrorermittler leiten nun die Untersuchungen, aber ich muss betonen, dass wir noch nichts Genaues über mögliche Motive sagen können. Es wäre unangemessen, jetzt in irgendwelche Richtungen zu spekulieren. Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einem schrecklichen Angriff. Er sprach den Opfern und deren Angehörigen sein Mitgefühl aus. Zugleich hob er den Mut der Passanten hervor, die versucht hatten, den Angreifer aufzuhalten. Was bemerkenswert ist an den Bildern, die wir gesehen haben, ist die atemberaubende Heldenhaftigkeit der Menschen, die buchstäblich der Gefahr entgegengerannt sind. Ähnlich sah es Premierminister Boris Johnson. Für mich repräsentieren sie das Beste in unserem Land und ich danke ihnen im Namen unseres ganzen Landes. Der Vorfall weckt Erinnerungen an das Jahr 2017, als Terroristen auf der gleichen Brücke zunächst 3 Menschen umfuhren und anschließend am nahegelegenen Boroughmarkt 5 weitere Menschen erstachen. Über 40 wurden damals verletzt.
Das waren Informationen von Stefan Lag. Und nur wenige Stunden nach der Messerattacke in London stach ein Mann im Zentrum von Den Haag um sich und er hat dabei mehrere Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte nach der Tat fliehen. Einzelheiten jetzt von Samuel Jakisch.
Insgesamt 3 Menschen seien bei dem Angriff mit einem Messer durch einen Mann verletzt worden. Das bestätigte die Polizei von Den Haag am frühen Abend. Der Vorfall habe sich in der Rote Marktstraat im Zentrum der Stadt ereignet, so die Behörden weiter. Eine Festnahme habe es aber noch nicht gegeben. Zum medizinischen Zustand der 3 Verletzten gibt es keine offiziellen Informationen. Niederländische Medien berichten, die Polizei von Den Haag suche derzeit nach einem 45 bis 50 Jahre alten Mann im grauen Jogginganzug. Noch ist unklar, ob es sich dabei um einen Verdächtigen handelt oder aus welchen Motiven die Tat geschah. Der Tatort ist eine belebte Einkaufsstraße, in der sich am Abend zu Beginn des Weihnachtsgeschäftes zahlreiche Menschen aufgehalten hatten. Bilder und Videos in Online-Netzwerken zeigen Polizei und Rettungsfahrzeuge im Zentrum der Stadt. Den Haag ist mit etwas mehr als 500.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt sowie Parlaments- und Regierungssitz der Niederlande.
Samuel Jakisch berichtete. Malta versinkt, und zwar in Polizskandalen, bei denen sich wahre Abgründe auftun. Vor gut 2 Jahren ist die bekannteste Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia bei einem Autobombenanschlag getötet worden. Und der Auftrag kam mutmaßlich direkt aus dem Amtssitz von Maltas Regierungschef. So zumindest der Vorwurf. Bisher ist er nicht zurückgetreten, er soll allerdings darüber nachdenken. Sein ehemaliger Stabschef und der Tourismusminister sind in dieser Woche zurückgetreten und der Wirtschaftsminister lässt sein Amt ruhen. Alle bestreiten, in das Attentat verwickelt gewesen zu sein. Jörg Seiselberg über die neuesten Entwicklungen.
Unter dem Druck der Proteste beginnt offensichtlich auch Premierminister Muscat zu wackeln. Am Morgen noch hatte er sich kämpferisch gegeben und nach einer Krisensitzung des Kabinetts betont, er werde weitermachen, trotz der Kritik an der Regierung und ihm persönlich im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Mord an Daphne Caruana Galizia. Ich möchte, dass dieser Fall unter meiner Aufsicht abgeschlossen wird. Ich denke, die Behörden haben schon geschafft, was viele nicht geglaubt hätten. Es hat mehrere Durchbrüche gegeben. Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass die Ermittlungen abgeschlossen werden. Im Laufe des Tages berichteten dann mehrere maltesische Medien, Muscat habe im Gespräch mit Vertrauten gesagt, er wolle zurücktreten. Die Familie der ermordeten Journalistin Caruana Galizia fordert mit Nachdruck den Rückzug des Premierministers. Corinne Weller, die Schwester der Ermordeten, sagte dem ARD-Studio Rom, Muscat hätte vor Jahren zurücktreten müssen. Seine Position ist seit Jahren unhaltbar. Jetzt ist sie komplett intolerabel. Das Kabinett um Muscat hat in Valletta 8 Stunden lang zusammengesessen, um über das weitere Vorgehen im Fall Caruana Galizia zu beraten. Das wichtigste Ergebnis: Die Regierung lehnt es ab, dem Hauptbeschuldigten in dem Fall die gewünschte Straffreiheit zu gewähren. Vergangene Woche war der maltesische Geschäftsmann Jürgen Pfennig festgenommen worden, als er versucht hatte, Malta an Bord einer Yacht zu verlassen. In den anschließenden Vernehmungen hatte der Geschäftsmann behauptet, der Mord an der Journalistin sei im Umfeld des Regierungschefs geplant worden. Namentlich nannte er nach Berichten maltesischer Medien dabei den Namen des ehemaligen Stabschefs des Ministerpräsidenten Keith Gambry. Pfennig forderte über einen seiner Anwälte Straffreiheit dafür, dass er über alle Einzelheiten auspackt darüber, wie angeblich Vertraute des Regierungschefs in den Mordfall verwickelt sind. Wie die Regierung lehnt auch Caruana Galizias Familie Straffreiheit für den Hauptbeschuldigten Pfennig ab. Corinne Weller sieht auch ohne die bislang nicht bewiesenen Vorwürfe Pfennigs Richtung Regierung ausreichend Grundlagen dafür, gegen Schembri, den ehemaligen Stabschef des Ministerpräsidenten, vorzugehen. Pfennigs Immunität spielt für die Anklage gegen Schembri fast keine Rolle. Schembri hat seine Finger in vielen Geldwäschegeschäften. Die Polizei kann ihn deshalb strafrechtlich verfolgen. Sie braucht dafür nicht Pfennigs Immunität. Für Empörung in der Familie Caruana Galizia sorgt, dass der vorübergehend festgenommene Schembri gestern Abend wieder freigelassen wurde. Der ehemalige Stabschef war vergangene Woche von seinem Amt zurückgetreten, zusammen mit Tourismusminister Konrad Mizzi, kurz nachdem die Festnahme Pfennigs bekannt geworden war. Schembri und Mizzi sollen nach Informationen des Rechercheprojekts Daphne geschäftliche Kontakte zu Pfennig gehabt haben. Heute Nachmittag sorgte dann noch einmal Premierminister Muscat persönlich für Aufsehen. In einer schriftlichen Erklärung teilt er mit, man habe versucht, ihn zu erpressen im Zusammenhang mit der heutigen Regierungsentscheidung. Konkret sei gedroht worden, im Fall eines Neins der Regierung zur Straffreiheit für den beschuldigten Geschäftsmann zwei Telefongespräche öffentlich zu machen, die Muscat in den vergangenen Wochen mit Pfennig geführt hat. Muscat betont in seiner Erklärung, diese Telefongespräche habe es nie gegeben. Das Europaparlament hat angekündigt, eine Beobachtergruppe nach Malta schicken zu wollen, die sich mit der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens beschäftigen soll. Daphne Caruana Galizia war im Oktober 2017 durch einen Bombenanschlag in ihrem Auto getötet worden. Der Fall hatte international für Aufsehen gesorgt, weil die Journalistin bekannt geworden war für ihre Recherchen über Korruption und dunkle Geschäfte in Maltas Politik und Wirtschaft.
Jörg Seiselberg berichtete. Und als wäre das nicht genug, steht jetzt auch noch der Finanzminister im Fokus eines neuen Korruptionsfalls. Es geht um die Privatisierung von drei öffentlichen Krankenhäusern. Gegen ihn wird seit heute ermittelt. Angesichts all dieser Entwicklungen schickt das Europaparlament nächste Woche eine Beobachtergruppe in das kleinste EU-Land. Und darüber kann ich jetzt reden mit Sven Giegold. Er ist Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament und er ist Mitglied der Arbeitsgruppe zur Rechtsstaatlichkeit Maltas. Er war selbst schon dreimal als Beobachter auf Malta und wird nächste Woche auch mit dabei sein. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Das scheinen ja hochgradig mafiöse Strukturen zu sein. Das Ganze ist wahnsinnig komplex. Was wollen Sie da nächste Woche in Malta ausrichten?
Gut, es geht vor allem darum, herauszufinden, wie es sein kann, dass ein Minister, der Kabinettschef des Premier, so lange im Amt geblieben sind, obwohl seit langem die Anschuldigungen bekannt sind, die Dokumente dazu sind im öffentlichen Raum. Das wurde von Journalistinnen und Journalisten aufgeklärt. Und ganz Europa wusste, dass es an den höchsten Stellen in Malta tiefgreifende Korruption gibt. Und trotzdem blieb die Regierung im Amt und auch die europäischen Partnerregierungen, auch die Bundesregierung, haben die Regierung im Grunde so behandelt wie jeder andere in Europa auch. Und all das verlangt nach Aufklärung.
Die Justiz ermittelt ja. Was können Sie denn da konkret als Parlamentarier jetzt machen und beisteuern?
Wir können auf jeden Fall erstmal verstehen, warum die Ermittlungen so lange gedauert haben. Denn der zentrale Zeuge, also der berühmte Mittelsmann, um den es hier geht, hat schon vor langem ausgesagt. Und wieso erst jetzt die Rücktritte erfolgt sind, das ist schon ein großes Fragezeichen. Zudem geht es auf Malta nicht nur um den Mord an Daphne Caruana Galizia. Wir haben in Malta tief sitzende Strukturen von Finanzkriminalität und Korruption. Die sind auch ein Problem für die Eurozone insgesamt. Zum Beispiel musste eine geldwäscheintensiv verdächtige Bank geschlossen werden. Und das passierte erst, nachdem Amerika und die europäischen Institutionen Druck gemacht haben und nicht, weil in Malta selbst etwas geschehen ist.
Genau dieser Fall, also dass Banken immer wieder ins Visier der EZB geraten wegen Geldwäsche, Geldwäschekontrollen, dann der Mord, dann die Korruptionsvorwürfe gegen den Finanzminister. Würden Sie sagen, das hängt alles zusammen?
Auf jeden Fall hängt miteinander zusammen, dass in Malta dreckige Geschäfte gemacht werden. Wir wissen, dass Geldwäsche in Bezug auf die Online-Glücksspiele, wir kennen die gleichen Probleme auch mit mehreren Privatisierungen. Und es gibt einfach Beweise und harte Hinweise, die von internationalen Journalisten aufgeklärt wurden, dass dabei auch immer wieder Geld abfällt für Teile von politischen Eliten in Malta. Natürlich weiß man nicht alles, aber all das geht so tief, dass man sich ja fragen muss, wie kann es sein, dass in einem Land die Rechtsstaatlichkeit so schwach ist, dass solche Fälle von Finanzkriminalität selbst dann nicht zu zügigen Verurteilungen führen, wenn die Informationen schon öffentlich sind. Und das ist die eigentliche Frage. Und deshalb ist auch für uns entscheidend, dass Malta ist nicht ein Einzelfall, sondern wir haben immer wieder Probleme mit Rechtsstaatlichkeit in Mitgliedsländern. Und wir brauchen auf europäischer Ebene regelmäßige Überwachung aller Mitgliedstaaten und auch Konsequenzen, wenn sie sich an unsere Werte von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht halten.
Und da kommt ja immer wieder das Argument, die EU würde sich einmischen in nationale Angelegenheiten. Was sagen Sie dazu, wenn das aus Malta kommt?
Ja, das ist natürlich fast ein wenig tragikomisch, denn innerhalb Europas sind Verletzungen unserer Grundwerte immer ein Problem für ganz Europa. Also denken Sie an den Ruf unserer gemeinsamen Währung. Wenn in einem Land gegen Geldwäsche nicht ernsthaft vorgegangen wird, beschädigt das den Ruf unserer Währung überall. In Europa gehören wir zusammen und das bedeutet auch, dass überall die gemeinsamen Regeln eingehalten werden und das, obwohl auch in anderen Ländern anzumahnen, ist richtig.
Die Opposition hat die EU jetzt dazu aufgerufen, dafür zu sorgen, dass der Regierungschef zurücktritt. Bislang ist ja kein Urteil gegen den gefallen. Sollte die EU sich da trotzdem ganz klar auf die Seite der Opposition stellen?
Ich glaube, eine solche öffentliche Erklärung ginge vielleicht einen Schritt zu weit, dass man das von der EU fordert. Die EU ist keine Behörde, die irgendwem sagt, zurückzutreten hat. Natürlich, ich als einzelner Abgeordneter habe auch Herrn Muscat darauf hingewiesen, dass es nicht nachvollziehbar ist, wie man im Amt bleiben kann, nachdem man 2 Jahre lang genau die Personen, die jetzt schon zurückgetreten sind, aus seinem Kabinett gedeckt hat. Das kann ich sagen. Ob die EU das sagen sollte, ist eine andere Frage. Richtig ist aber, dass die EU längst ein sogenanntes Artikel-7-Verfahren hätte einleiten können, also ein Verfahren auf die Prüfung der Grundwerte, der Einhaltung der europäischen Grundwerte in Malta. Das ist nicht geschehen, obwohl das Parlament genau gefordert hat, die ersten Schritte einzuleiten. Das Europaparlament hat es gefordert, die EU-Kommission hat es verweigert. Und soweit wir das wissen, hat auch die deutsche Bundesregierung die Forderungen des Europäischen Parlaments im Rat nicht unterstützt. Und da gilt eben so ein bisschen die Kultur. Man schaut bei den Partnerländern nicht so kritisch hin, weil man braucht sich ja ständig gegenseitig.
Allerdings wird dieser Fall und werden diese Korruptionsvorwürfe europaweit diskutiert. Ist es da nicht ein Stück realistischer geworden, dass man Malta die Stimmrechte entzieht?
Die Stimmrechte zu entziehen, setzt voraus, dass alle anderen Partnerländer einverstanden sind. Diese Hürde wird nicht übersprungen und von daher ist das auch nicht die sinnvollste Sanktion. Wir fordern, dass im Zuge des nächsten 7-jährigen Finanzplans es so ist, dass Gelder gekürzt werden und anders vergeben werden, wenn Länder schwerwiegende Rechtsstaatsprobleme haben. Wir stellen uns das so vor, wir nehmen den Ländern nichts weg. Aber die Entscheidung, was mit europäischen Fördergeldern geschieht, darf nicht durch Regierungen mit systemischer Korruption getroffen werden, sondern durch die europäischen Institutionen. Also das heißt, wir brauchen konsequente Überwachung aller Mitgliedstaaten in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und die Länder, die auf Dauer hier systemische Probleme haben, dürfen eben nicht mehr bestimmen, wohin europäische Fördergelder fließen.
Herr Giekholz, Sie haben ja vor Ort viele Eindrücke gesammelt. Haben Sie eigentlich noch Vertrauen in die Behörden in Malta?
Es gibt nicht die Behörden in Malta. Es gibt sicherlich jede Menge Dinge in Malta, die ganz normal funktionieren, was die Behörden angeht. Aber was die Polizei und die Kontrolle des Finanzsektors und des großen Online-Spielemarktes angeht, habe ich kein Vertrauen. Immer erst dann, wenn der Druck aus dem Ausland so groß geworden ist, dass man dem nicht ausweichen konnte, erst dann ist in Malta gehandelt worden. Zweiter Punkt ist, und der ist noch schwerwiegender, dass gegen damals 2 Minister Daten öffentlich waren und Unterlagen über korrupte Zahlungsflüsse, die jetzt auch zu dem Rücktritt geführt haben. Das wurde übrigens ermittelt von eigenen maltesischen Behörden. Und obwohl diese Informationen dann ins Internet gestellt worden sind von Hinweisgebern, Whistleblowern, kam es nicht zum Rücktritt und erst sehr spät zu ernsthaften Ermittlungen. Und das zeigt eben, manche Teile der maltesischen Behörden funktionieren, andere funktionieren überhaupt nicht und insbesondere die Finanzpolizei, die fangen erst mit Ermittlungen an, wenn man gar nicht mehr anders kann.
Das sagt Sven Giegold, Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament und Mitglied der Arbeitsgruppe zur Rechtsstaatlichkeit Maltas. Und um 23.34 Uhr kommen wir zu aktuellen Kurzmeldungen. Der Bund darf im kommenden Jahr 362 Milliarden Euro ausgeben. Kai Clement.
Mit 371 Mal Ja in der namentlichen Abstimmung ist der Haushalt für das kommende Jahr angenommen. Das hat Claudia Roth als Vizepräsidentin des Bundestages nach der Schlussdebatte bekannt gegeben. Auch die war noch einmal von dem Streit um die sogenannte schwarze Null geprägt. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD nannte die Forderung nach neuen Schulden irritierend. Man könne auch ohne auskommen und dennoch die Investitionen massiv ausweiten, die Bürger entlasten und den Sozialstaat stärken. Der Rekordhaushalt mit Ausgaben von 362 Milliarden Euro sieht auch Rekordinvestitionen vor von fast 43 Milliarden. Zu wenig, moniert die FDP. Ein Anteil von 12% sei geradezu mickrig. Die Linke warf der Bundesregierung vor, die Infrastruktur des Landes auf Verschleiß gefahren zu haben. Auch sei dem Klimawandel mit kleinen Schritten nicht beizukommen. Die AfD übersetzte die GroKo, die Große Koalition, mit großen Kosten. Die schwarze Null sei geradezu zum Fetisch geworden, verwies Tobias Lindner von den Grünen auf eine ähnlich lautende Twitter-Nachricht der CDU. Tatsächlich aber entnehme die Regierung 10 Milliarden Euro aus der Rücklage und sei auf weitere 5 Milliarden durch Ausgabesenkungen angewiesen. Das sei keine schwarze Null, sondern gewürfelte Haushaltspolitik.
Im Irak will der Ministerpräsident zurücktreten, Anne Almeling.
Nach wochenlangen gewaltsamen Auseinandersetzungen im Irak mit mehr als 400 Toten hat Ministerpräsident Adel Abdul-Mahdi seinen Rücktritt angekündigt. Sein Büro gab bekannt, Abdul-Mahdi wolle den Abgeordneten im Parlament ermöglichen, eine neue Regierung zu bestimmen. Wann Abdul-Mahdi seinen Rücktritt einreichen will, ist nicht bekannt. Das Parlament kommt am Sonntag zusammen. Am Morgen hatte Iraks einflussreichster schiitischer Geistlicher, Ayatollah Ali al-Sistani, eine neue politische Führung für den Irak gefordert und sich damit erneut auf die Seite der Demonstranten gestellt. Tausende Iraker protestieren seit Wochen gegen die Regierung und die weit verbreitete Korruption im Land. Außerdem kritisieren sie lautstark den iranischen Einfluss im Irak. Mehr als 400 Menschen, die überwiegend friedlich demonstriert hatten, wurden seit Beginn der Proteste von bewaffneten Kräften getötet.
Nach dem Erdbeben in Albanien sind inzwischen etwa 2000 Menschen ohne Obdach. Andrea Bär.
3 Tage nach dem schweren Erdbeben in Albanien bebt die Erde in den betroffenen Teilen des Landes weiter. In der Nacht gab es 2 weitere, eher schwächere, kurze Erdstöße. Doch am Donnerstag hatte ein starkes Nachbeben mit 5,2 auch die ohnehin stark betroffene Adria-Stadt Durres erschüttert. Menschen gerieten teilweise in Panik und viele griffen sofort zum Handy, um Angehörige anzurufen. Die albanische Regierung von Edi Rama hat nun eine weitere Zwischenbilanz bekannt gegeben. Stand jetzt kamen 49 Menschen ums Leben und rund 750 wurden verletzt. 25 starben in Durres, die 24 in und um Thumana, rund 30 Kilometer von Tirana entfernt. Nach dem ersten Schock geht es nun um eine verlässliche Versorgung der Menschen, die über Nacht obdachlos geworden sind. Im kleinen Thumana stehen Zelte für rund 700 Menschen. In Durres hingegen wird die Zeltstadt am Fußballstadion noch gebaut. Und Betroffene beschweren sich über eine schlechte Organisation der Behörden. Etwa beim Verteilen von Essen.
Die Contergan-Stiftung will 58 brasilianischen Opfern die lebenslangen Entschädigungszahlungen streichen. Peter Hornung.
Für die Betroffenen war es ein Schock. Die oft mit schweren Behinderungen, meist Anfang der 60er Jahre geborenen Menschen, bekommen seit Jahrzehnten Entschädigungszahlungen aus Deutschland, weil ihre Mütter Medikamente mit dem Contergan-Wirkstoff Thalidomid eingenommen hatten. Die Contergan-Stiftung will diese Zahlungen nun einstellen. Die Begründung? Die Mütter hätten ein Präparat genommen, das nicht vom deutschen Hersteller Grünenthal, sondern von einem brasilianischen Lizenznehmer hergestellt worden sei. Anwälte der Geschädigten widersprechen. Das betreffende Mittel sei sehr wohl ein Grünenthal-Medikament gewesen. Eine Aussage, der auch die Firma Grünenthal selbst zustimmt. Sie distanziert sich vom Vorgehen der Stiftung. Auch Dokumente, die NDR, SWR und dem Spiegel vorliegen, zeigen, dass das Präparat von einer brasilianischen Firma in Kooperation mit dem deutschen Unternehmen verkauft worden war.
Der brasilianische Präsident kämpft weiter gegen die Pressefreiheit. Stefan Lina.
Brasiliens Regierung und Behörden müssen auf Anweisung von Präsident Jair Bolsonaro ihre Abonnements der Zeitung Folha sowie von mehr als 20 weiteren Zeitungen kündigen, darunter New York Times und Le Monde. Folha aus der Metropole São Paulo gehört zu den auflagenstärksten Zeitungen Brasiliens. Außerdem gilt das Blatt als eines der wenigen Medien, die investigativen Journalismus betreiben und regelmäßig Skandale aufdecken. Unter anderem recherchierte Folha im Wahlkampf Bolsonaros über die Existenz von WhatsApp-Gruppen, die im großen Stil Fake News verbreiteten. Seither werfen Bolsonaro und seine Anhänger der Zeitung Fehlinformationen vor. Nun verschärft sich der Ton noch einmal. Neben der Abbestellung der Abonnements will Bolsonaro das Blatt auch über dessen Werbekunden wirtschaftlich schädigen. Er kündigte an, er werde künftig alle Produkte boykottieren, für die in der Folha geworben werden. Dies wird als Empfehlung an seine Anhänger verstanden, ebenfalls Druck auf die Unternehmen und damit indirekt auf die Zeitung auszuüben.
Und damit schauen wir auf die Aktienmärkte. In New York steht der Dow Jones bei 28.051 Punkten. Was die deutschen Aktienhändler heute bewegt hat, das fasst Konrad Busen zusammen.
4.500 Stellen werden gestrichen bei der britischen E.ON-Tochter Npower. Darüber hinaus werden Stellen gestrichen bei E.ON selbst in Großbritannien. Wie viele genau, ist im Moment noch unklar. Diese Stellenstreichungen sind zusätzlich zu den bis zu 5.000 Jobs, die gestrichen werden, weil E.ON vom Konkurrenten RWE die Tochter Innogy übernommen hat. Das alles kommt bei Anlegern gut an. Mit über 3% waren Aktien von E.ON die großen Gewinner an diesem Freitag. Daimler will in den nächsten 3 Jahren 10.000 Stellen streichen. Die Aktien aber verloren an diesem Freitag rund 1,5%. Zu unsicher ist den Anlegern, ob das ausreichen wird, um den Autobauer so profitabel zu halten, wie man sich das von Daimler wünscht. Der DAX an diesem Freitag quasi unverändert, zum Schluss bei 13.236 Punkten. Aber der TecDAX hat im Laufe des Tages ein neues Allzeithoch markiert. Im Laufe der Woche hat er rund 2% dazugewonnen. Zwei Aktien stechen heraus, Carl Zeiss Meditec und Varta. Sie haben auch Rekordstände erreicht. Carl Zeiss macht Instrumente für die Augenheilkunde, medizinische Laser und besondere Mikroskope. Und in einer immer älter werdenden Gesellschaft mit immer höheren Gesundheitskosten sehen viele Anleger hier einen Zukunftstrend, an dem sie teilhaben wollen. Auch Varta, die Batteriefirma, reitet natürlich einen Zukunftstrend. Stichwort Elektromobilität.
Aus Norden bläst der Kanzlerin derzeit ein eher kühler Wind entgegen. 5 norddeutsche Bundesländer fürchten nämlich um die Zukunft der Windkraft und haben deshalb einen Brief an Angela Merkel geschrieben und auch einen 11-Punkte-Plan vorgelegt. Klaus Remmer mit den Einzelheiten.
Ein Neustart der Energiewende, nichts weniger, forderte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, und wählte an der Seite seiner Amtskollegin aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern drastische Worte.
Wenn nichts passiert, dann wird die deutsche Windenergie denselben Weg gehen wie die deutsche Solarindustrie. Das im Jahr des Klimaschutzes sagen zu müssen, das ist wirklich verrückt.
Die norddeutschen Länderchefs konstatieren mit Blick auf den Ausbau der Windenergie für das laufende Jahr einen Einbruch um 82% im Vergleich zu den Vorjahren. Die Lage ist ernst, sagte auch Manuela Schwesig. Doch es sind nicht nur SPD-regierte Länder, die Alarm schlagen. Daniel Günther, CDU-Regierungschef in Schleswig-Holstein, warnte ebenfalls eindringlich.
In den Zeiten, wo wir aussteigen wollen aus fossilen Energien, tun wir im Moment in Deutschland alles dafür, Erneuerbare an der Stelle auch noch auszubremsen. Und dem muss jetzt ein Riegel vorgeschoben werden.
In einem Brief an die Bundeskanzlerin kritisieren die Ministerpräsidenten langwierige Genehmigungsverfahren beim Ersatz von alten durch neue Windräder. Sie fordern verbindliche Ziele für Anlagen an Land und eine deutliche Anhebung des Ausbaudeckels für die Offshore-Energiegewinnung. Keine willkürlichen bundeseinheitlichen Mindestabstände, so lautet eine dritte Forderung, sowie eine Beschleunigung des Netzausbaus. Wir brauchen einen Plan, so Stefan Weil in Richtung Bundeswirtschaftsminister. Doch Peter Altmaier zeigte sich heute gelassen.
Es wird am Ende nur funktionieren, wenn wir auch die Widerstände, die es gibt, ernst nehmen. Ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr erleben werden, dass die Zahl der Genehmigungen wieder zunimmt.
Unterstützung für die Windenergiebranche kam heute von Seiten der Industrie. Michael Joost, Chefstratege bei VW, verwies auf die entstehende Elektroflotte von Volkswagen. Ein Akzeptanzproblem könne er nicht wahrnehmen. Die Nachfrage sei enorm, das Werk Zwickau bereits überbucht. Man gehe in den nächsten Standort nach Emden und auch in Hannover werde man Elektrofahrzeuge bauen. Ohne erneuerbare Energie mache das überhaupt keinen Sinn.
Wir haben erstmals in unserer Geschichte, bevor wir ein Fahrzeug an den Start gebracht haben, nämlich beispielsweise den ID3, 35.000 Fahrzeugverkäufe bereits vor Launch gehabt. 80% davon neue, junge Kunden. Hier stellen wir fest, dass eine Wende in den Köpfen unserer Menschen, unserer Gesellschaft stattfindet. Und die müssen wir dann auch bitte befriedigen. Ansonsten haben wir einen Kurzschluss im System.
Das waren Informationen von Klaus Remme. Mit 9 Jahren Verspätung soll der Hauptstadtflughafen BER seine Pforten öffnen, und zwar am 31. Oktober 2020. Da sollen die ersten Maschinen landen. Das hat der Flughafenchef heute bekannt gegeben. Claudia van Laak mit Einzelheiten.
6 Eröffnungstermine für den Hauptstadtflughafen BER gab es bereits. Der erste im Jahr 2011. 6 Absagen folgten. Das 7. Versprechen soll jetzt gehalten werden. In knapp einem Jahr ist es soweit, verspricht Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup. Er hat heute erläutert, wie der Umzug vor sich gehen soll.
Das heißt, wir ziehen in 3 Schritten um. Beginnend am 31. Oktober. Dort werden abends im Wesentlichen die Maschinen schon am BER landen, und am Sonntagmorgen werden dann die ersten Maschinen auch regulär im regulären Linienfahrplan den BER wieder flugtechnisch verlassen. Am 3.4. kommt der nächste Schritt und am 7.8. der letzte Schritt, und damit ist dann der Umzug im Jahre 2020 abgeschlossen.
Ein Umzug vom Flughafen Tegel zum neuen BER in Etappen also. Eine Woche lang wird dies dauern. Dies sei die risikoärmste Variante, sagte Flughafenchef Lüttke-Daldrup. Wenn dies geschafft ist, dann ist der Flughafen Tegel Vergangenheit. Er wird geschlossen. Der Zeitplan ist ambitioniert. Noch sind eine Reihe von Mängeln zu beseitigen. Kabeltrassen müssen saniert werden, die Dübel brauchen noch eine Zulassung. Das technische Zusammenspiel von unterirdischem Flughafenbahnhof und oberirdischem Terminal funktioniert noch nicht.
Wir haben in der Tat noch 11 harte Monate Arbeit vor uns.
Der TÜV hat seine Arbeit ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Er hat der Flughafengesellschaft einen Termin gesetzt. Bis Februar nächsten Jahres sollen die Mängel beseitigt sein. Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Brettschneider.
Ein sicherer Flughafen ist noch kein funktionsfähiger Flughafen. Also äußert sich der TÜV nicht zur Eröffnung, sondern zum Abschluss seiner Prüfarbeiten.
Im Sommer 2020 sollen dann 20.000 Komparsen kommen, die die Abläufe am Flughafen BER testen. Ist dieser 7. Eröffnungstermin nun belastbar und garantiert? Das fragen sich alle. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zeigte sich optimistisch. Das Datum gebe allen Beteiligten Planungssicherheit, sagte er. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus zweifelt an dem Termin, glaubt nicht, dass der BER am 31. Oktober 2020 eröffnen wird. Erst am Tag selber werde sich zeigen, ob das Trauerspiel ein Ende gefunden habe, hieß es von Seiten der oppositionellen FDP. Die Kostensteigerung für den Hauptstadtflughafen ist immens. Ursprünglich sollte der Bau des BER 2 Milliarden Euro kosten. Inzwischen liegen die Kosten bei mehr als 6 Milliarden Euro. Sie haben sich verdreifacht.
Es gibt wieder Hoffnung in Deutschland. Der BER soll am 31. Oktober 2020 eröffnet werden. Das war Claudia van Laak aus unserem Landesstudio. Der türkische Präsident Erdogan stimmt sich offenbar schon auf den NATO-Gipfel ein und schießt sich ein auf den französischen Präsidenten. Emmanuel Macron hatte der NATO ja gerade attestiert, hirntot zu sein. Und da fühlt sich Erdogan offenbar angesprochen. Karin Senz berichtet.
Der türkische Präsident Erdogan ist für seine markigen Reden bekannt, und die in einer Istanbuler Universität hat gesessen. Darin antwortete er dem französischen Präsidenten Macron, der der NATO den Hirntod bescheinigte.
Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü.
Er sagt, die NATO ist hirntot. Herr Macron, ich sage es aus der Türkei und ich werde es bei der NATO wiederholen. Lassen Sie erst mal Ihren Hirntod überprüfen. Solche Äußerungen würden nur zu Leuten wie ihm passen, die hirntot seien, so Erdogan weiter. Die Türkei liegt wegen ihrer Offensive in Nordsyrien gegen die YPG schon länger mit Frankreich im Clinch. Ankara hatte Paris unter anderem scharf dafür kritisiert, dass Macron im April Mitglieder der Kurdenmiliz im Élysée-Palast empfangen hatte. Er hatte ihren Kampf gegen die Terrormiliz IS gewürdigt. Macron hatte der Türkei aggressives Verhalten in Nordsyrien vorgeworfen. Das berühre die Sicherheitsinteressen aller NATO-Staaten. Erdogan sagte dazu heute:
Hiç risk almayan.
Einige Länder, die es gewohnt sind, kein Risiko einzugehen und immer zu gewinnen, können nicht damit umgehen, dass die Türkei ihre Rechte, Gesetze und Grenzen und ihre Souveränität schützen will. Vor allem die jüngsten Kommentare des französischen Präsidenten sind Beispiele für diese kranke und oberflächliche Ideologie. Paris kündigte daraufhin an, den türkischen Botschafter einzubestellen. Man reagiere damit auf die Beleidigungen Erdogans. Macron verlange vom türkischen Präsidenten in London klare Antworten auf seine Kritik, hieß es weiter. Der NATO-Gipfel findet nächste Woche am Dienstag und Mittwoch statt. Eigentlich soll dabei das 70-jährige Bestehen des Verteidigungsbündnisses gefeiert werden.
Karin Senz berichtete über den Streit zwischen Erdogan und Macron. Es würde zu lange dauern, all die Erfolge aufzuzählen, die ich hatte. Und wenn man die Misserfolge hinzunimmt, dann würde es sogar bis morgen früh dauern. Das hat Jean-Claude Juncker gesagt vor einem Monat. Gewohnt selbstironisch hat sich der EU-Kommissionspräsident damals verabschiedet auf seinem letzten EU-Gipfel. Heute hat er sein Amt übergeben an Ursula von der Leyen. Und auch der Ratschef Donald Tusk hat seine Amtsgeschäfte offiziell weitergegeben an den Nachfolger Charles Michel. Und aus diesem Anlass hat er auch verraten, was Brüssel eigentlich mit Hitchcock zu tun hat. Paul Vorreiter.
Auf eines war in den vergangenen 5 Jahren in der Brüsseler Rue de la Loire 175, dem Sitz des EU-Rats, immer Verlass. Ratspräsident Donald Tusk behielt stets seinen eigenwilligen Humor, so auch heute, am Tag seines Abschieds, als er seine Amtszeit mit einem Alfred Hitchcock-Thriller verglich.
I didn't even suspect that the scenario of my term would be written by Alfred Hitchcock himself. You may remember his short recipe for a good thriller. He said, I want a film that begins with an earthquake and works up to climax.
Was einen guten Thriller ausmacht, ein Erdbeben zu Beginn und eine Handlung, die auf einen Höhepunkt zuläuft. Die Erdbeben zu Beginn seiner Amtszeit listete Tusk selbst auf. Gemeint waren die Krisen, die der Pole durchlaufen musste. Griechenland-Krise, Ukraine-Krise, der Kampf gegen die Terrororganisation IS vor den Grenzen Europas, der Brexit, die Migrationsfrage. Und doch war es ihm immer eine Ehre gewesen, den europäischen Bürgern zu dienen. Europa sei sogar der beste Ort auf der Welt, wenn er ein Kontinent von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit bleibe, der von Bürgern bewohnt ist, die sich ihrer Tradition bewusst seien. Mit Dankesworten an seine Mitarbeiter verabschiedete sich Tusk und übergab sein Amt an den Nachfolger, den ehemaligen liberalen Premier Belgiens Charles Michel.
Today I am leaving the European Council, but what is the best part of it is staying with you, dear Charles. Thank you all from the bottom of my heart.
Applaus kommt auf, Donald Tusk bittet aufzuhören, sonst müsste er noch weinen. Das ist der Moment für Charles Michel, die Glocke an sich zu nehmen, mit der der Ratspräsident die EU-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs einläutet. Der 43-Jährige ist der zweite Belgier im Amt nach Herman von Rompuy. Seine Aufgabe wird es sein, in den kommenden 5 Jahren die EU nach außen zu repräsentieren und Kompromisse zu finden bei den EU-Staats- und Regierungschefs. Herausforderungen wird es etliche geben. Der neue 7-jährige EU-Haushalt muss noch ausverhandelt werden. Der Brexit ist ebenso nicht erledigt. In der Migration sind einige politische Gräben zu überwinden. Charles Michel kündigte an, wie er es anpacken will.
I will take a common sense approach to problem solving.
Ich will mich den Problemen vernünftig nähern, innovativ und effizient sein. Ich werde meinen eigenen Stil haben, der offen für den Dialog ist und mich dem verschreiben, Brücken zu bauen. Und vielleicht werde ich auch vorsichtiger sein mit meinen Tweets, wenigstens am Anfang.
More cautious with my tweets, at least at the beginning.
Eine Anspielung auf Donald Tusk, der auf diese Weise manchmal Irritationen auslöste. Der Pole hatte während eines Gipfels ein Foto gepostet, das zeigt, wie er der damaligen britischen Premierministerin May ein Stück Kuchen anbot. Doch er warnte, Kirschenpicken geht nicht. Ein Seitenhieb auf den Verhandlungsstil der Briten zum Brexit. Michel kündigte an, sich für eine grüne europäische Wirtschaft einzusetzen, die weltweit führend sein soll. Auch solle die EU auf internationaler Ebene stärker zu hören sein. Eine neue Seite würde heute aufgeschlagen, auf ihn könne man sich verlassen.
Today we turn a new page
You can count on me.
Nur einige Meter entfernt, im Sitz der EU-Kommission, wurde heute ebenso Abschied genommen. Der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker präsentierte sich im sogenannten Mittagsbriefing der werktäglichen Pressekonferenz der Kommission den Journalisten. Er sagte, er wolle sich bedanken, doch nicht wirklich. Er wisse, dass Journalisten und Politiker auf professioneller Distanz bleiben sollten.
Paul Vorretter war das und jetzt gibt's die Presseschau von Philipp Hinken.
Der Bundesrat hat zentrale Elemente des Klimapakets gebilligt. Allerdings wurden geplante Steuersenkungen, zum Beispiel für Bahntickets, vorerst gestoppt. Lippenbekenntnisse reichen nicht, kommentiert der Reutlinger Generalanzeiger. Es ist ein bisschen wie bei den Beschlüssen des Pariser Klimaabkommens. Alle finden, es ist richtig, die Erhöhung der Temperatur auf der Erde auf 2 Grad zu begrenzen. Geht es dann um die Umsetzung, sieht es mager aus. Besonders schwierig kann jetzt die Lage für die Grünen werden, konstatiert die Rheinzeitung aus Koblenz. Die Grünen müssen öffentlich erklären, warum sie Gesetze unter dem Titel Klimaschutz ausbremsen, zumal sie ja für mehr energetische Gebäudesanierung sind, für höhere Flug- und niedrigere Bahnpreise. Der Klimaschutz eignet sich nicht für parteipolitisches Taktieren im Gesetzgebungsverfahren, dafür ist er zu wichtig. Solche Kritik findet der Kölner Stadtanzeiger reichlich übertrieben und schreibt: Dieses Klimapaket wird kommen, nicht scheitern. Wenn jetzt noch einmal verhandelt wird, dürfte die einzig spürbare Folge sein, dass die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets bei der Bahn etwas später abgesenkt wird. So weit, so unspektakulär. Der Münchner Merkur ergänzt: Wie nur wenige andere Länder hat sich Deutschland auf den Weg gemacht. Während das Ausland respektvoll nickt, wird hier die Mehr erzählt, das Klimanotstandsgebiet Deutschland tue gar nichts. Die Botschaft, die bei den Bürgern ankommt, ist sowieso eine ganz andere. Belastungen wie höhere Flug- und Spritpreise kommen sofort, Entlastungen für Pendler und Bahnfahrer aber werden auf die lange Bank geschoben. Ein zweites Thema ist die Bekanntgabe des neuen Eröffnungstermins für den Hauptstadtflughafen BER. Im Oktober nächsten Jahres soll es soweit sein. Bruchlandung für die Industrienation Deutschland, tönt die neue Osnabrücker Zeitung. Wenn das einstige Musterland des Ingenieurs- und Baukunstwesens schon seinen eigenen Flughafen partout nicht fertig bekommt, warum sollte dann etwa ein schwerreicher Golfstaat mit deutschen Firmen bauen? Zumal die Chinesen bei ihrem neuen Mega-Flughafen mit einer Bauzeit von 5 Jahren gezeigt haben, wie es geht. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder schreibt: Es fällt auf, dass wenig Euphorie bei der Verkündung eines neuen Eröffnungstermins mitschwingt, was nachvollziehbar ist. Was Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass einiges aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde, und doch bleiben Zweifel. Die Freie Presse aus Chemnitz befasst sich mit den möglichen Gründen für die ständigen Aufschübe. Die Ursachen könnten im Kostendruck bei den Ausschreibungen und in den langen Bauphasen liegen. Experten stellen zudem fest, dass die Planer bei Großprojekten oftmals zu viel Optimismus an den Tag legen und zu preiswert planen. Deutsches Projektmanagement als Lachnummer? Beim Berliner Großflughafen könnte man durchaus auf den Gedanken kommen.
Vielen Dank, Philipp Hinken, für die Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.